SRF 2 Kultur.
Diese 4- bis 6-jährigen Kinder haben gut lachen. Sie dürfen nämlich spielen, frei spielen, selbst initiiert spielen. Sie hören Kontext mit einer Sendung von Adam Mohle und Cornelia Kasis. Kontext plädiert heute für das freie Kinderspiel und das aus gutem Grund. Der Hype in der Frühförderung hat zu sehr zu einer Durchdidaktisierung des vorschulischen Kinderalltags geführt und es kursieren Missverständnisse und Fehlvorstellungen. Das sagt eine, die es wissen muss. Margrit Stamm, Begabungsförderungsspezialistin und Expertin in Sachen Frühförderung, in ihrem neuen erziehungswissenschaftlichen Dossier mit dem Titel »Frühförderung als Kinderspiel – ein Plädoyer für das Recht der Kinder auf das freie Spiel«. Ist Margrit Stamm, die emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaft, vom Saulus zum Paulus geworden?
Nein, das bin ich nicht, aber wahrscheinlich hat es Erklärungsbedarf.
Genau, das machen wir. Der Fokus auf gezielte Frühförderung hat den Blick für den Wert des freien Spiels verstellt, schreiben Sie in Ihrem Dossier. Sagen Sie, was ist da in den letzten 10 Jahren Bach abgegangen?
Vor 10 Jahren etwa hat man begonnen, diese frühe Kindheit und die frühe Förderung unter die Lupe zu nehmen und hat dabei sehr stark auf die Machbarkeit der Förderung und auf die Erwachsenen sich konzentriert. Und das, was das Kind selber tut oder eben im Spielen lernt, das hat man eigentlich fast etwas unter den Tisch gewischt.
Was meinen Sie mit dem Fokus auf die Erwachsenen gelegt?
Ich meine damit, dass man die Erwachsenen angesprochen hat, wie verantwortlich dass sie sind, dass die Kinder früh etwas lernen, dass die Kinder sich gut entwickeln, dass sie in guten Umgebungen aufwachsen. Also es war die Botschaft, wenn ihr etwas tut, dann wird etwas aus euren Kindern. Oder wenn ihr nichts tut, dann seid ihr selber schuld. Und diese Botschaft ist halt auf den ersten Blick und eigentlich auch auf den zweiten schwer mit dem freien Spiel vereinbar.
Aber bei dieser Botschaft, Margrit Stamm, waren Sie ja auch an der Front. Deswegen meine Frage vom Saulus zum Paulus.
Ich bin heute auch in der Tat selbstkritisch. Ich habe das freie Spiel zu wenig in den Blick genommen ehemals. Ich habe immer betont, dass die Förderung im ganzheitlichen Sinn erfolgen müsse und dass die erwachsenen Personen sich auch zurückhalten müssen. Aber ich habe in der Tat dem Spiel wahrscheinlich auch zu wenig Bedeutung beigemessen. Und das erkenne ich heute.
Was daran ist fatal, wenn das freie Spiel, das von Kindern selbst initiierte Spiel, wenig mehr Platz hat?
Fatal ist vor allem daran, dass man den Kindern mit diesem freien Spiel eine ganz wesentliche Entwicklungs- und Lerngrundlage nimmt, weil sich Kinder ebenso sehr viele Kompetenzen aneignen können, die für den Schuleintritt, für das spätere Leben wichtig sind. Also zum Beispiel mit anderen Kindern kommunizieren können, Konflikte austragen können, Frustrationstoleranz erlernen. Also alles sehr wichtige Kompetenzen, die man eben vor allem im freien Spiel lernen kann.
Das, was Sie jetzt schildern, sagt ja, Lernen und Spielen sind mitnichten Gegensätze.
Das ist eine fatale Unterscheidung, die in der Forschung so eigentlich schon lange nicht mehr gemacht wird, aber die ist in vielen Elternköpfen und auch noch in vielen Köpfen des Kita-Personals und der Kindergartenlehrkräfte präsent. Spielen ist natürlich Lernen und Lernen ist eben oder sollte häufig eben auch Spielen sein.
Ja, nein. Mein Dochum, ja, do Abend.
Wir sind in der Kinderkrippe St. Peters in Basel. 10 4- bis 6-jährige tollen draußen im Innenhof herum. Die Erziehenden sind dabei, aber lassen die Kinder frei spielen mit dem, was da ist. Seile, Sand, Röhren, eine Schaukel und ein Gartenhäuschen. Geleitet wird diese Basler Kinderkrippe von einem Mann. Er heißt Patrick Stirnemann, ist 48 Jahre alt und schon 10 Jahre in dieser Kita tätig. Welchen Stellenwert hat für ihn das freie, das heißt auch von den Kindern selbst initiierte Spiel?
Also ich lege dem freien Spiel einen ganz großen Stellenwert. Ich finde, das ist so das Hauptsächliche, dass die Kinder für die Entwicklung der Kinder, indem dass sie miteinander umgehen lernen und so weiter. Ich finde auch Freispiel hier in der Krippe finde ich sehr wichtig oder auch in der Natur. Wir machen Waldtage und da erlebe ich die Kinder vielfach nachher, dass sie wirklich das Freispiel absolut genießen und wir uns zurücklehnen können, beobachtende Haltung einnehmen, je nachdem eingreifen. Aber für die Kinder und für ihre Entwicklung ist das einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Teil.
Was der Leiter der Kinderkrippe sagt, lässt sicher das Herz der Erziehungswissenschaftlerin und Frühförderspezialistin Margrit Stamm höher schlagen. Ist aber nicht unbedingt die Norm. In ihrem Dossier Frühförderung als Kinderspiel ist nämlich zu lesen, dass auch in den Kitas das freie Kinderspiel eher zu einer Quantité negligible verkommen ist. Ausgehend vom Grundsatz, dass Erinnerungsfähigkeit an die eigene Kindheit zur guten Pädagogik gehört, frage ich die Pädagogikprofessorin, an welches freie Kinderspiel sie sich erinnert in den 50er Jahren.
Ich habe immer viel alleine gespielt. Erstens habe ich Verkäuferlis gespielt. Ich habe selber eine Kasse gezeichnet und ich habe Lebensmittel eingepackt, Artikel eingepackt und ich habe diese selber an der Kasse eingetippt. Das ist das erste Beispiel, an das ich mich erinnere. Und das zweite ist, dass ich schon als Kindergartenmädchen Lehrerin werden wollte. Das war mein innigster Wunsch und ich habe dann selber aus Zeitungspapier Hefte gebastelt und habe mich an den Schreibtisch gesetzt und ich erinnere mich noch, wie ich diese Zeitungsbüchlein korrigiert habe. Diese pädagogische Faszination, ich glaube, die hat schon mein Leben durchdrungen und jetzt in der Forschung einen Höhepunkt erreicht, aber ich suche ja eben gerade mit solchen Dossiers immer wieder den Draht zur pädagogischen Praxis selbst.
Werden wir mal ganz konkret. Skizzieren Sie bitte, Margrit Stamm, 3 ganz alltägliche, eigentlich auch unspektakuläre Spielszenen, die es eben in sich haben, weil sie selbst initiiert und frei sind.
Also das erste Beispiel ist das berühmte Döktorlis-Spielen, also wenn Kinder Arzt- und Patientenkonstellationen nachstellen. Die zweite Spielart ist ein Bewegungsspiel, zum Beispiel das Versteckis-Spielen. Und das dritte Spiel, das kann durchaus ein Brettspiel sein, zum Beispiel das Eile mit Weile, das dann wiederum andere Kompetenzen und andere Fähigkeiten anspricht.
Jetzt haben wir 3 sehr, sehr unterschiedliche Spiele. Was daran ist gemeinsam?
Das Gemeinsame ist, dass, das ist jetzt ein wissenschaftlicher Ausdruck, den ich brauche, dass die Kinder ko-konstruktiv sind miteinander. Das heißt, dass sie durch das soziale Zusammensein sich selber Regeln setzen, dass sie selber sich miteinander austauschen, dass sie Konflikte lösen und dass nicht Erwachsene vorgeben, was wie gemacht werden muss, was richtig ist, was falsch ist, sondern die Kinder leben in einer Welt und konstruieren eben ihre Wirklichkeit selber. Und das weiß man heute aus vielen Längsschnittstudien auch, dass das eben wichtige Fähigkeiten sind, die man später im Leben enorm brauchen kann.
Reden wir mal nur über das Kognitive, vom Döktorlis-Spiel, vom Versteckenspiel oder vom Brettspiel.
Beim Döktorlis-Spiel beispielsweise, da haben sie ja in der Regel Rezeptblöcke, sie kritzeln da Namen drauf. Das Kind, das die Krankenschwester spielt, das muss den Doktor oder die Ärztin fragen, wie viele Zäpfchen oder wie viele Tabletten es dem kleinen Kind geben muss. Also da werden beispielsweise eben auch Lernprozesse initiiert, die den frühen Zahlbegriff beispielsweise betreffen, die eben die Kommunikation betreffen oder beispielsweise eben auch das rationale oder das realistische Denken. Also es werden viele geistige Fähigkeiten angesprochen. Nicht zu vergessen, der intensive sprachliche Austausch, der da stattfindet untereinander.
Hier wird gesprochen, hier wird verhandelt, hier werden selbstständig Konflikte gelöst. Dass das freie Kinderspiel nicht nur kognitiv förderlich ist, sondern auch emotional, sozial, kreativ und motorisch von großem Wert ist, betont die emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaft in ihrem Plädoyer für das Recht der Kinder auf das freie Spiel. Sie hören Kontext zu einer Kurskorrektur im Frühförderungsverständnis. Weg von der überbetonten Bespielung von Kindern hin zu einer Stärkung des selbstgesteuerten Kinderspiels. Nicht ein Entweder-Oder ist die Lösung, sondern ein wohl ausgewogenes Sowohl als auch. Das findet auch der Basler Krippenleiter Patrick Sternemann.
Es muss beides Platz haben, in einem richtigen Rahmen, dass die Kinder gewisse Zeit freispielen, dass sie Rollenspiele machen können und so weiter. Aber man muss ihnen halt auch beibringen, wie man mit einer Schere umgeht, wie man mit Farbstiften umgeht und so weiter.
Dass es im vorschulerzieherischen Alltag manchmal anspruchsvoller und auch angezeigter ist, sich als Professioneller zurückzuhalten und die Kinder zu lassen, erläutert der Krippenleiter Patrick Stirnemann am Beispiel eines Streits unter den Knirpsen.
Also ich habe kürzliche so Aha-Erlebnisse gehabt. Bei einem Freispiel wirklich tolle Situation. Zwei Kinder, Vorkindergartenkinder, haben miteinander einen Streit ausgefochten. Da habe ich den Erzieherinnen haben wollten eingreifen, habe ich gesagt, stopp, schaut mal zu. Dann haben wir wirklich beobachtet und die Kinder haben wirklich eine Lösung gefunden, die die Erwachsenen nicht gefunden hätten. Also ich finde auch im Freispiel Streitigkeiten zu schlichten, das ist eine absolut gute Kompetenz. Ein zweites Mal war es wirklich so, dass ich wieder bei einem Freispiel zwei Kinder gesehen habe, die hatten miteinander Streit. Und dann hat wirklich der eine hatte mit dem anderen Grenzen gesetzt und hat ihm wie aufgezeigt, geht nicht. Und dann hat er aber wie nachgeschaut bei uns, beobachten die das. Und dann haben sie probiert, ihm war wichtig zu sehen, die Erwachsenen, wenn ich Hilfe brauche, sind sie vorhanden. Dann können sie mir helfen und eingreifen. Und das war wirklich ein zweites tolles Erlebnis. Also man muss Erwachsene auch bei Streitigkeiten, gewisse Momente muss man ihnen Lösungsmöglichkeiten geben und andere Momente muss man sich zurücknehmen und mal schauen, die beobachtende Position einnehmen. Wenn sie natürlich mit aufeinander einschlagen oder mit Worten aufeinander einschlagen, dann ist ganz klar, dass man ihnen Grenzen setzt und sagt, so geht es nicht.
Ein ungutes Gefühl beschleicht mich bei der Durchsicht von Margrit Stamms Dossier bei aller grundsätzlichen Zustimmung doch. Wenn das freie Kinderspiel sowohl geistig wie emotional, sowohl sozial wie kreativ, sowohl grobmotorisch wie feinmotorisch frühfördernd ist, gibt es da nicht die große Gefahr des Um-Zu, das Risiko des versteckten didaktischen Zwecks? Wird dann das freie Spiel nicht zu bewusst und zu gezielt genutzt, um Kindergartenfähigkeit oder Schulfähigkeit zu erlangen? Wird das freie Spiel nicht wieder instrumentalisiert und damit eigentlich auch unfrei?
Das ist ein sehr guter Gedanke und einer, der mich auch sehr beschäftigt immer wieder. Es ist leider so, dass wir in der ganzen Entwicklung, in der ganzen Kindererziehung eigentlich gar nicht mehr ohne dieses Um-Zu auskommen. Wir können fast nichts mehr tun mit kleinen Kindern, ohne dass wir dahinter einen Zweck sehen. Nur mit dem Kind zu schmusen, nur mit dem Kind in den Wald zu gehen, ohne Hintergedanken, fällt in unserer Gesellschaft einfach sehr schwierig. Aber mein Plädoyer für das freie Spiel beinhaltet nicht, man soll jetzt einen Paradigmawechsel machen und wegkommen von der Frühförderung, sondern ich möchte nur, dass man einen Moment innehält und sich überlegt, wo und wie man dem freien Spiel wieder mehr Raum ohne Zweckausrichtung geben könnte.
Was offenkundig recht anspruchsvoll ist, Margrit Stamm. In Ihrem Dossier schreiben Sie, dass die Spielzeit in den letzten 20 Jahren um bis zu einem Drittel zurückgegangen ist. Wie kann man das überhaupt beforschen?
Also das ist erstens ein Ergebnis aus verschiedenen Studien, aus amerikanischen Studien, aber auch aus europäischen. Es ist zweitens aber auch ein Ergebnis aus unseren Studien. Wir haben das so erforscht, dass wir die Eltern, die Väter getrennt von den Müttern befragt haben oder ihnen aufgetragen haben, dass sie während einer Woche alle Tätigkeiten auflisten, die sie zusammen mit ihrem Kind tun oder was das Kind in dieser Woche generell tut. Und da kommt ganz deutlich zum Vorschein, dass die Kinder sehr durchterminierte Kindheiten haben heute und dass die Zeit in der das Kind unbeaufsichtigt ist oder halb unbeaufsichtigt, also frei ist in dem, was es tut und draußen oder drinnen spielen kann, dass die in der Tat sehr klein geworden ist.
Das heißt, Sie haben Daten von vor 20 Jahren auch?
Wir haben Daten nicht in dem Sinne, also nicht unsere eigenen Studien, sondern die Längsschnittstudien zeigen, dass vor 20 Jahren beispielsweise ein Kind pro Woche noch so und so viel Prozent gespielt hat. Und unsere Daten zeigen, dass heute eben diese Zeit von damals zurückgegangen ist um eben circa ein Drittel.
Und das ist ja verheerend, wenn wir jetzt miteinander besprochen haben, wie wertvoll das freie Spiel ist. Was hat zu dieser Entwicklung geführt?
Der erste Grund ist sicher die ganze Euphorie oder der Hype, kann man fast sagen, um die Frühförderung, dass man meint, wenn man das Kind in einen Frühförderkurs schickt, dass es dann etwas lernt für später eben. Und wenn es zu Hause spielt, dass das Zeitverschwendung ist oder nutzlos ist. Das ist sicher der erste Grund, dass das auch so betont wird in der Gesellschaft. Der zweite Grund ist, dass eine enorme Sicherheitsangst überhand genommen hat in den Elternhäusern, auch in den Kindergärten, in den Kitas, dass man die Kinder ständig überwacht und sie auch schützen will, dass sie sich allenfalls verletzen können im freien Spiel oder auch im angeleiteten Spiel. Und ein dritter Grund besteht noch darin, dass gerade im Zuge der Professionalisierung, wenn Sie denken, auch in der Schweiz, der Verlegung des Schuleintritts, also der Kindergarten gilt ab nächsten Jahr als Schule, dass damit eben auch die Überzeugung überhand genommen hat, dass eben gelernt werden muss und Lernen wird halt auch in vielen Lehrplänen heute mit schulähnlichem angeleitetem Lernen verbunden und leider nicht mit Spiel.
Das heißt, eine Kindergärtnerin, die große Zeitfenster zur Verfügung stellt, wo Kinder sich im Spiel frei finden können mit den wunderbar vorhandenen Materialien, die gerät vielleicht selbst nochmal in die Reflexion, was habe ich denn jetzt eigentlich professionell geleistet?
Genau, ich denke, Professionalisierung wird halt mit Schule, mit schulischem Lernen, mit Didaktisierung verknüpft. Und ein freies Spiel im Kindergarten, das vielleicht anderthalb Stunden dauert, das wird vielleicht auch schwer zu legitimieren sein für die Kindergärtnerin selber, dass das wertvolles Lernen ist. Und viele Kindergärtnerinnen haben mir in unseren Studien gesagt, dass sie das freie Spiel auch oft gegenüber den Eltern verteidigen müssten, weil die Eltern fragen dann, was ihr Kind in diesen 2 Stunden im Kindergarten gemacht habe. Und wenn sie sagt, 1,5 Stunden freigespielt, dann denken Eltern, ja, wieso ist es dann überhaupt im Kindergarten, wenn es ja nichts lernt?
Wir sind dabei, Gründe für diesen Rückgang des freien Spiels zu eruieren. Spielt auch die Hirnforschung eine Rolle, Margrit Stamm, im Sinne von, dass man denkt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nur noch erschwert. Das heißt, es gibt sensible Phasen für gewisse Lerninhalte und wenn man die verpasst, ist es schwierig.
Also die Hirnforschung spielt mit Sicherheit eine ganz große Rolle und sie ist auch so aufbereitet worden, dass sie gut verständlich ist. Also dass die Eltern eben verstehen, worum es geht. Und eine zentrale Botschaft, aber meines Erachtens eine falsche Botschaft der Hirnforschung oder einiger Hirnforscher war, dass die Eltern die Architekten der Kindergehirne seien. Weil gerade eben diese sensiblen Phasen seien, müssten die Eltern diese entdecken und in diesem Zeitfenster möglichst das Kind anleiten, dass es eben eine Sprache lernt, dass es lernt, sich selber beispielsweise anzuziehen und so weiter. Also dass es Kompetenzen in dieser kurzen Zeit lernt, bevor dieses Zeitfenster sich wieder schließt. Ich denke aber, dass die Botschaft der Hirnforschung eigentlich die ist, dass nicht die Eltern die Architekten der Kindergehirne sind, sondern die Emotionen und die Bindung. Und das ist, glaube ich, das Zentrale. Und die Zeitfenstertheorie, die wird eigentlich überbewertet. Selbstverständlich können Kinder in sensiblen Phasen schneller etwas lernen als in anderen Phasen. Aber es heißt überhaupt nicht, dass ein Kind später dann nicht etwas ebenso gut lernen kann, vor allem, wenn es das dann vielleicht auch selber will.
Magelstamm, wir sprechen über das unglaublich Wertvolle am freien Kinderspiel. Welche Kindergruppen sind da besonders arm dran?
Wenn Sie diese Frage jemandem auf der Straße stellen oder vielleicht sogar pädagogisch Professionellen, dann erwähnt man sicher immer diejenigen Kinder, die verwahrlost sind, vernachlässigt sind, die ihre Kindheit eigentlich vor dem Fernseher oder vor der Playstation verbringen. Und das ist sicher eine Gruppe, die gefährdet ist, weil die eigentlich gar nicht mehr richtig weiß, was ein Spiel ist, sondern die weiß, was Medienkonsum ist. Es gibt aber eine andere Gruppe, die haben wir in unseren Studien sehr genau identifizieren können, diese Gruppe. Und das sind eigentlich Kinder aus relativ gut situierten Elternhäusern, bildungsambitionierten Elternhäusern. Das sind Kinder, die durch organisierte Wochenstrukturen haben, die von einem Kurs in den nächsten eilen, die von den Eltern dauernd unter Kontrolle sind und die eigentlich gar nicht mehr wissen, was Spielen ist und die das nicht, auch nicht mehr können. Und das sind dann häufig diese Kinder, die im Kindergarten, wenn sie mal spielen könnten, dass die dann eben gar nicht wissen, was sie mit dieser Zeit anfangen könnten. Und das ist auch eine Gruppe, die unserer Aufmerksamkeit bedarf.
Ein Rollenspiel in der Matratzenecke der St. Peterskrippe in Basel. Drei Mädchen spielen frei. Ihr Thema ist Beerdigung. Wer beerdigt wird, muss die Augen schließen. Er wird auf eine Matratze gebettet und mit Blumen geschmückt. Alle wollen mehrmals tot sein. Frühförderung als Kinderspiel, ein Plädoyer für das Recht der Kinder auf das freie Spiel. Dieses Dossier der Frühförderexpertin Margrit Stamm endet mit 5 Empfehlungen. Die erste heißt, dem Spiel muss ein neuer Status gegeben werden.
Das wäre eigentlich meine wichtigste Botschaft und da nehme ich die Forschung auch in Verantwortung und mich selber auch, dass die Forschung deutlicher den Wert des freien Spiels direkt mit dem Wert der Frühförderung verbinden muss und explizieren muss, warum das freie Spiel eben die beste Art von Frühförderung ist. Das haben wir unterlassen und das müssen wir so formulieren, dass das auch die Bildungs- und die Sozialpolitik versteht und die Eltern eben auch.
Empfehlung 2, das kindinitiierte freie Spiel in der Vorschul- und Schuleingangsstufe wiederentdecken.
Jawohl, das wäre die zweite wichtige Botschaft. Es gibt ja eindeutig Kitas, es gibt sehr gute Spielgruppen auch, die eigentlich noch vor den Kitas oder parallel dazu einsetzen, dass man in Kindergärten den Wert dieses Spiels nicht nur wieder erkennt, sondern dem Spiel eben auch seine Zeit gibt. Und das ist die große Herausforderung. Erstens, dass Spielen nicht nur 10 Minuten dauern kann und dann kann man es abhaken, es braucht Zeit. Und zweitens, dass eben Erzieherinnen, Kindergartenlehrkräfte eine spezifische Rolle einnehmen müssen. Sie müssen nämlich auch genau wissen, wann sie sich zurücknehmen müssen und die Kinder wirklich ohne Anleitung spielen lassen und wann sie sachte oder auch harsch einschreiten müssen.
Empfehlung Nummer 3, dem Spiel in der Aus- und Fortbildung besonderes Gewicht beimessen. Was muss da gelernt werden, Margrit Stamm?
Wenn ich mit Studierenden spreche, die in diesem Bereich sich ausbilden lassen, dann stelle ich immer wieder fest, dass das Spiel vielleicht einmal in einem 2-stündigen Seminar abgehandelt wird und dass über das Spiel, das, was wir jetzt hier in unserem Gespräch besprochen haben, dass ganz viele Auszubildende wenig davon wissen und dass sie zum Beispiel gar nicht wissen, wie man Spiel initiieren muss oder dass man spielen lernen muss, dass ein Kind nicht einfach so spielen kann, sondern dass man ihm das vielleicht beibringen muss oder ihm die Möglichkeiten dazu geben muss. Man müsste eine Didaktik des Spiels mit der Didaktik der frühen Förderung verbinden. Und ich glaube, da wäre schon ein ziemlich großer Bedarf.
Die vierte Empfehlung richtet sich an die Eltern. Sie heißt nämlich, das freie Spiel durch die Eltern bewusst fördern.
Ich würde da vor allem wünschen, dass das auch mehr in Erziehungsratgebern, in Erziehungskursen oder in Elternbriefen, dass das verstärkt thematisiert wird und dass man Eltern diesen Nutzen des freien Spiels bewusster macht und ihnen auch zeigt, weshalb das Spiel so wichtig ist, weshalb das Spiel beispielsweise die Schulfähigkeit so fördern kann. Und auch, dass man ihnen diese Sicherheitsangst etwas vor Augen führt, die ja dazu führt, auch, dass das Kind eben spielgehemmt ist.
Also und die stetig beaufsichtigt werden
genau,
muss.
Genau, diese ständige Beaufsichtigung, die ständige Angst, dem Kind könne etwas passieren, müsste man zusammen mit dem Wert des Spiels den Eltern besser vor Augen führen.
Wenn sie anlangen, dann werden wir giftig. Gerne, Jahre.
Wir kommen zur letzten Empfehlung, Margrit Stamm. Die Kinderfreundlichkeit öffentlicher Räume neu entdecken, heißt sie.
Ich habe das absichtlich formuliert. Ich bin ja eigentlich eine realistische Forscherin und ich weiß natürlich, dass das schwierig ist, was ich da formuliere, aber trotzdem glaube ich, dass wir einen neuen Blick auf die öffentlichen Räume werfen müssten und dass wir zum Beispiel auch an der Best Practice lernen könnten. Ich würde sagen, 80% der Spielplätze in der Schweiz sind eigentlich enorm sicherheitsfördernd, aber sie sind enorm spielhemmend und kreativitätsschädigend. Und es gibt zum Beispiel in Freiburg im Breisgau in Deutschland gibt es neue Spielplätze, die anders sind. Die sind beispielsweise so, dass sie dort alle Materialien finden, die man in der Natur findet. Sie finden dort Wasser zum Spielen, sie finden Sand, sie finden Hölzer, sie finden Steine, es stehen Stühle dort herum, es gibt Zeltplachen, denen man sich bedienen kann und so weiter. Also Spielplätze, die wirklich einladen zum Spielen und nicht nur Spielplätze, die verhindern, dass etwas passiert.
Ich laufe schon mit dem
Mama. Frühförderung eigentlich ein Kinderspiel. Das war Kontext mit einer Sendung von Adam Mohler und Cornelia Kasis. Adam Mohler war in der Krippe St. Peters zu Besuch. Ich kam ins Gespräch mit Margrit Stamm, emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaft an der Universität Freiburg. Ihr Dossier mit dem Plädoyer für das Recht der Kinder auf das freie Spiel gab den Anlass für diese Sendung. Es ist bei Swiss Education herausgekommen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.